Also Europa, vor allem mit weniger USA, ist kein bedeutender Akteur mehr in der Weltgeschichte. Europa wäre nicht einer der Pole dieser multipolaren Welt, nicht so wirklich. Ja? Und wenn man sich, glaube ich, einpasst in diese Weltneuordnung, dann könnte es sich auch in Europa theoretisch sehr gut leben lassen. Aber unter aktuellen Umständen geht das nicht. Und das geht auf deine erste Frage auch zurück, nämlich wie der Abstieg erfahren wird. Wenn man ihn nur erfahren kann als Kampf um Unipolarität und Weltherrschaft und Kränkung alter Überlegenheit, wenn das sozusagen das Grundgefühl ist, dann kann daraus ideologisch ja auch nur Rüstung ja bitte entstehen und nicht etwas anderes. Ne? Und meine Frage wäre für linke Kräfte, progressive Kräfte, eigentlich alle Kräfte links der Mitte, wie kann man es schaffen, diesen Abstieg erstmal ernst zu nehmen, ihn anzunehmen, ihn zu verstehen und dann progressiv zu deuten. Und ihn nicht zu deuten im Sinne von einem alten Kulturkampf oder einem Kampf um die Unipolarität, weil, egal wie man es nennen will, aber eine Welt mit mehreren Machtzentren ist historisch eher die Norm als eine Welt mit einem Machtzentrum, das da heißt der Westen. Also ich glaube, wir brauchen eigentlich ein linkes Abstiegsprogramm.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Daniel Malvecki über die Welt nach dem Westen. In seinem gleichnamigen Buch analysiert der Politikwissenschaftler zum einen den schwindenden Einfluss des Westens im internationalen System und wie das im Westen als Kränkung empfunden und auch als Kampf um die globale Vorherrschaft gedeutet wird. Mit allen Folgen, Aufrüstung, Handelskriege, ja, Faschisierung nach innen und offenem Imperialismus nach außen. Mit Daniel Malvecki spreche ich darüber, wie diese aktuellen Umbrüche zu verstehen sind und auch darüber, wie eine linke Antwort auf die Regression in Europa aussehen könnte. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Daniel, erstmal schön, dass du im Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, hallo.
Danke für die Einladung, Lukas.
Ja, ich freue mich sehr. Du, wir wollen über die neue Weltordnung bzw. Weltunordnung sprechen. Wir erleben da ja gerade massive Verschiebungen in den internationalen Beziehungen. Und du hast ein Buch zum Thema geschrieben, eins der Bücher der Stunde, würde ich mal wagen zu sagen. Ich werde es wahrscheinlich im Verlauf des Podcasts nicht verbergen können, dass da so ein bisschen Fanboy-Vibes durchkommen. Also ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Das heißt, die Welt nach dem Westen, und darin argumentierst du, dass der Machtverlust des Westens unumkehrbar ist und eine neue postwestliche Weltordnung entsteht und die Politik, die Menschen im Westen gut beraten sind, sich darauf einzustellen und sich darin einzufügen. Und am besten auf eine Weise auf Augenhöhe mit Menschen in anderen Teilen der Welt und nicht vielleicht auf die Weise, auf die wir es gerade auch erleben. Mhm. Genau, aber mal zu dem Punkt, ne, die Welt nach dem Westen. Es ist ja was vielleicht bei noch nicht allen angekommen ist, dass wir uns darauf zubewegen. Was sind vielleicht so ein paar Punkte, Daniel, die den Niedergang westlicher Dominanz und auch den Machtverlust des Westens für dich verdeutlichen? Und daran anschließend vielleicht auch schon gleich so ein bisschen die Frage, wenn du es vielleicht mal auf Grundzüge herunterbrechen könntest oder Grundkoordinaten, wie müssen wir uns diese postwestliche Welt vorstellen?
Ja, danke dir, Lukas. Erstmal zur ersten Frage. Die Debatte um eine Welt nach dem Westen oder postwestliche Weltordnung ist ja so neu nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt wirklich ein neuer Bruch auch da ist. Aber es ist eine längere Tendenz. Also wenn wir erstmal auf die Wachstumsraten der Ökonomien gucken, seit der Finanzkrise 2008 wachsen die Ökonomien Asiens stärker als die der alten Industrienationen. Das heißt, da ist ein relativer Abstieg bemerkbar. Und auch wenn die vietnamesische Wirtschaft noch kleiner ist als manche europäische, wächst sie dann auch schneller. Also die Tendenz geht erstmal Richtung Asien. Das ist das eine. Dann sehen wir aber aktuell, dass sich das auch politisch übersetzt. Ich gebe dir zwei Beispiele, und das ist der Ukraine-Krieg und der Gaza-Krieg. Ohne jetzt alles im Einzelnen normativ zu bewerten, sehen wir ja, dass es um den Westen in Sachen Ukraine einigermaßen einsam geworden ist. Also zwar gab es sehr viele Länder, die den russischen Einmarsch verurteilt haben in der UN, aber wenn man sich anschaut, wer sanktioniert Russland und wer liefert die Ukraine mit Waffen, dann ist es tatsächlich mehr mit kleinen Ausnahmen Länder, die wir zum Westen sehen. Das ist das eine. Und wenn wir dann gucken, parallel dazu Gaza nach dem 7. Oktober, auch da sehen wir, dass die Unterstützung Israels eine westliche Angelegenheit war. und dass es sehr viel Kritik außerhalb des Westens gab für diese westliche Politik. Also diese Art der Einsamkeit ist vielleicht einigermaßen neu, wenn wir vergleichen. Der erste Weltkrieg war ja auch ein Krieg europäischer Nationen, in den die ganze Welt reingeritten worden ist, weil Europa die Welt gehörte. Ja, also da sehen wir einen sehr großen Bruch. Aber natürlich, wenn wir uns auch die letzten 20, 30 Jahre anschauen, wäre Russland vor 20 Jahren so sanktioniert worden, dann hätte es das nicht abfedern können mit China, mit Indien, mit Brasilien und so weiter. Ja, also da ist eine Einsamkeit festzustellen. Und dann der nächste Punkt, der vielleicht für Deutschland sehr relevant ist, ist, dass China Deutschland technologisch auch überholt hat. Nicht nur, was so die industrielle Masse angeht, sondern auch, was technologische Führerschaft angeht in gewissen Kernbereichen. Elektromobilität ist ein großes Beispiel, es gibt auch andere. Und dann ein weiterer Punkt, also ich male jetzt einfach nur einmal kurz kursorisch auf, ist Donald Trump. Also Donald Trump ist für mich so etwas wie die Abrissbirne der US-geführten liberalen Ordnung und sowas wie der Abstiegsmanager, ironischer Terminus, weil er ist natürlich sehr chaotisch, oder der Abstiegschaot, wenn man so will. Und das macht sich in Deutschland bemerkbar, weil das, was man als so benevolente Hegemonie der USA erfahren hat, seit dem Kalten Krieg, das ist auch vorbei. Das heißt, man hat in Deutschland eigentlich so eine Mehrfachkrise, das Problem Russland, Überholung durch China, Abkehr der USA. Und da macht sich Deutschland aktuell einfach sehr, sehr viel bemerkbar. Und ich glaube, dieser aktuelle Moment, den Leute wie Adam Tooze als Polykrise beschrieben haben und der im Allgemeinen sehr krisenhaft erfahren wird, muss in meinen Augen verortet werden in diesem größeren Weltmoment des relativen Abstiegs des Westens. Und da ergeben, glaube ich, sehr viele Diskussionen, die wir in Deutschland führen, auf einmal etwas mehr Sinn, wenn man versucht, einmal Deutschland in diesem Weltkontext, in dieser jüngeren Weltgeschichte zu verorten. Und das passiert in den Debatten, die wir in Deutschland haben, eigentlich sehr wenig. Ja, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz davon ausgehend auf die deutsche Publizistik zu sprechen kommen darf. Wir haben ja viele Bücher in Deutschland aktuell, die sich mit dem Umbruch der Weltordnung befassen. Aber die kaprizieren sich sehr, sehr stark auf Donald Trump und haben so diese Grundidee, dass eigentlich alles einigermaßen gut war. Dann kam der böse Trump, danach war alles schlecht und jetzt müssen wir aufrüsten. Und das ist so in etwa das Grundmotiv. Und man hat sich in Russland natürlich geirrt und mit den falschen Mächten so gute Geschäfte gemacht, ja. Aber das ist so das Grundmotiv, was sich durch diese Literatur und Debatte zieht. Und das reicht einfach nicht. Das führt zu schlechten politischen Rezepten.
Ein Grundmotiv, danke dir erstmal für den Einstieg, ein Grundmotiv, was sich auch irgendwie durch die Debatte zu ziehen scheint, ist so ein bisschen das Nachtrauern eben, ja, der weltweiten westlichen Hegemonie unter US-Führung, Pax Americana und so weiter.
Ja,
da
ja.
Wird Multipolarität oder die sich hier herauskristallisierende Welt mit mehreren Machtzentren wird als gefährlich, als Chaos thematisiert, vor allem, würde ich sagen, in der westlichen Öffentlichkeit. Und auch so ein bisschen mit Blick auf die Ukraine, ne, du hast schon davon geschrieben, dass der globale Süden etwa, ja, da dem Westen nicht in den Sanktionen gefolgt ist, China auch nicht, und das ist mit dem Grund, warum Putin da seine Kriegswirtschaft aufrechterhalten kann. Und da wird so das Bild gezeichnet von ja einer unipolar-liberalen Welt, die steht gegen eine multipolar-autoritäre Welt.
Aha.
Und es herrscht irgendwie, ja, zumindest in den politischen Eliten, so ein komisches Unverständnis darüber, warum der globale Süden dem Westen nicht folgt, ja, im Kampf gegen diese vermeintlichen Diktaturen oder in dieser herbeigeredeten Blockkonfrontation zwischen liberalen Demokratien, Autokratien, zwischen dem US-geführten Westen auf der einen Seite und China, Russland auf der anderen Seite. Hätte mich interessiert von dir, wie beobachtest du das und was fällt da jetzt vielleicht auch dem Westen auf die Füße? Ja? Also ich meine, möglicherweise seine Doppelmoral und Hybris, die sich bis heute durchzieht, ja, und die kolonialen Gewalterfahrungen, die Menschen im globalen Süden und die Staaten im globalen Süden gemacht haben. Aber ja, hätte mich dein Blick drauf interessiert. Genau.
Ja, das ist eine gute Frage, Riesenfrage. Aber ich versuche sie mal kurz zu beantworten. Die Hybris steckt ja schon in dieser Gegenüberstellung, Demokratie gegen Autokratie. Das ist nicht ganz falsch. Ich meine, Russland ist autoritär, China ist ein Parteienstaat, auch wenn das sehr verschiedene sozusagen Regierungsformen sind zwischen China und Russland. Lassen wir das mal kurz weg. Aber diese Idee von eigentlich einer Achse des Bösen gegen eine Achse des Guten, diese Anne-Applebaum-Idee, die ist ja schon insofern zu hinterfragen, weil der Westen in seiner Geschichte sehr, sehr stark mit Autokratien zusammengearbeitet hat, wenn sie auf seiner Seite standen. Also Saudi-Arabien ist so das große Beispiel im Nahen Osten. Im Iran wurde Anfang der 50er Jahre eine demokratisch gewählte Regierung gestürzt, um sie durch den Schah zu ersetzen. Wenn wir durch Asien gehen, durch Lateinamerika, durch Afrika, lassen sich sehr viele Beispiele finden. Lumumba ist sozusagen das erste große Paradebeispiel von demokratisch gewählten Anführern, mehr oder weniger, die gestürzt werden und dann ersetzt werden durch Autokraten. Ja, also da ist schon diese Gegenüberstellung einigermaßen falsch. Also das ist der erste Punkt, soweit zur Hybris. Dann, genau, diese Frage, ich glaube, bleiben wir mal bei der Ukraine. Ja, der Ukraine-Krieg in meinen Augen lässt sich lesen als Krieg zwischen einem imperialistischen Aggressor, Russland, und einem Land, das sich dagegen verteidigt. Jetzt ohne auf die ganze Vorgeschichte eingehen zu müssen. Was wäre passiert, hätte der Westen gesagt unter Joe Biden, wir führen hier einen anti-imperialistischen Verteidigungskampf gegen den russischen Imperialisten? Es wäre schwerer gewesen, für viele Länder im globalen Süden sich dem zu verweigern. Weil Antiimperialismus, Souveränität, das sind Werte, die man hochhält. Ja, natürlich hat der Westen dieses Framing nicht wählen können, weil man es selber so oft verraten hat. Also natürlich mit Irak und Afghanistan, also vor allem Irak in jüngerer Vergangenheit. Und stattdessen wurde es geframed als Kampf zwischen Demokratie und Autokratie. Aber dieses Spiel kennt man, das ist sehr alt, dieses Framing. Und das wird immer dann genützt, wenn es nützlich ist. Und deswegen hat man da, glaube ich, sozusagen hintergeschaut. Ich glaube, dieses Framing von Souveränität und Antiimperialismus, ich glaube, das ist wesentlich weitreichender. Aber da ist das Problem, dass man in dieser Geschichte selber negativ impliziert ist und es deswegen nicht wählen kann. So viel vielleicht dazu. Und dann gibt es natürlich, auch seitens Chinas, Indiens, anderer, eine andere Doppelmoral im Endeffekt, dass man ja selber immer die Souveränität hochgehalten hat und den Antiimperialismus, aber dann ein Krieg, der ja also ein Angriffskrieg ist nach UN-Charta, jetzt nicht offen und rhetorisch und mit politischer Energie unterstützt, aber die russische Wirtschaft natürlich am Laufen hält. Das ist klar. Na, so viel vielleicht dazu erstmal. Ja.
Ja, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen expliziter auf China schauen. Ohne China würde Russland zusammenbrechen. Also so viel ist klar. Hängt da absolut am Tropf und mit Blick auf Russland hat es da, glaube ich, irgendwie eine ambivalente Rolle.
Ja.
Genau, aber vielleicht nochmal kurz zum westlichen Selbstbild, bevor wir dann den Bogen schlagen, tatsächlich auf die wahrnehmbaren Aufstieg von China und den relativen Abstieg der USA. Und diese Großmachtrivalität bestimmt ja auch die Zukunft und ob es in Krieg und Frieden etwa endet. Ne? Mhm. Aber nochmal zum westlichen Selbstbild, was da konfrontiert ist. Du hast das für Deutschland beschrieben mit dem Problem Russland, ja, mit der Abkehr der USA, also dem inneren Zerbröseln des Westens und der NATO, aber auch wirtschaftlich gesehen dem Aufstieg Chinas, ja, dass man das Land, was mal als Werkbank des Westens und als Werkbank der eigenen Industrie galt, dass man dort auf vielerlei Ebenen mittlerweile überholt worden ist und das spürt die deutsche Industrie etwa und das spürt der deutsche Standort, ja, also der nationale Standort. Mhm. Du plädierst nämlich in deinem Buch so für was du würdevolles Abstiegsmanagement, ich hatte schon gesagt, genannt hast, wo es drum geht, auf diesen Aufstieg des globalen Südens, auf den Aufstieg Chinas Antworten zu finden, außenpolitische Antworten, aber auch innenpolitische Antworten, die am Ende natürlich irgendwie eine Welt, in der sich Länder, in der sich Menschen auf Augenhöhe mehr oder weniger begegnen, die das ermöglicht. Und dafür braucht es erstmal eine Verarbeitung dessen, was oftmals jetzt gegenwärtig als Kränkung bei vielen erfunden wird. Ja,
ja.
Komplett kombiniert mit den rassistischen Konnotationen der kolonialen Vergangenheit. Wie kann jetzt der, ne, ich sag's in Anführungszeichen, der gelbe Chinese so jetzt uns hier weißen Europäer überholen? So, das schwingt da alles mit und das ist, glaube ich, tief in die Psyche des Westens eingelassen, ne? Mhm. Und statt würdevollem Abstiegsmanagement sehen wir ja wirklich gerade eher einen Kulturkampf und irgendwie eine Wiederbelebung auch von so einer trotzigen Überlegenheitsfantasie vielleicht, ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, unmittelbar, und du hast schon gesagt, das wird viel zu wenig kombiniert, diese Weltumbrüche mit der innenpolitischen Perspektive, und das habe ich im Podcast, glaube ich, auch bisher zu wenig gemacht, aber das ist ja unmittelbar dieser außenpolitische Niedergang verknüpft mit der innenpolitischen Regression, die wir im Westen erleben, ja? Und gerade auch dem Aufstieg der autoritären Rechte, Rechten bis hin zum Autoritarismus der liberalen Parteien. So. Also nehmen wir also einfach die autoritäre Rechte, da haben wir ja wirklich diese Untergangsgeschichte. Ne? Donald Trump verkörpert sie perfekt, aber auch die AfD verkörpert sie so. Also da wird von Dekadenz und Verweichlichung innerhalb des Westens gesprochen, von der Bedrohung der Migration und des Islams, von der Zersetzung der westlicher Dominanz, die da glorifiziert wird durch Kulturmarxismus oder Feminismus, ne? Und auch eben diese Vorstellung so einer autoritären Wiedergeburt, ja, und neuer Größe. Und das ist natürlich komplett auch kombiniert mit Geschichtsrevisionismus, ja, und einer Glorifizierung irgendwie der kolonialen Gewaltverbrechen der Vergangenheit, so. Genau, also da erleben wir, wie aus dieser Kränkung des relativen Abstiegs eben Regression folgt, so, ne? Deswegen hätte mich kurz von dir noch interessiert, bevor wir dann tatsächlich mal auf USA, China schauen, wie erlebst du diese Untergangsfantasien, wie weit sind die auch in der Mitte der Gesellschaft vielleicht drin und was bräuchte es eigentlich? Ganz grob, wir wollen nachher noch über Europa und europäische Außenpolitik sprechen und wie Europa vielleicht auch eine gute Rolle finden könnte in der neuen Welt, aber was bräuchte es für ein würdevolles Abstiegsmanagement?
Du hast da sehr, sehr viele sehr gute Punkte angerissen und lass mich auf einen Hauptpunkt eingehen, dieses Innen und Außen. Und was wir empirisch beobachten, ist Folgendes. Seit 10 Jahren etwas mehr haben wir den Aufstieg der extremen Rechten in Europa im Westen. In den USA haben sie die Macht übernommen. Das koinzidiert zeitlich oder es geht zeitlich zusammen mit dem relativen Abstieg, den ich beschreibe. Und da stellt sich eine sehr, sehr wichtige Frage, nämlich folgende. Braucht der Liberalismus die äußere Macht, um sich im Inneren zu erhalten? Und wenn ja, warum? Und wenn nicht, was machen wir jetzt? Das ist für mich eine Grundfrage, weil das ist kein Zufall, dass in diesem Abstiegsmoment jetzt in Deutschland diese AfD aufsteigt und das Abstiegs- oder Untergangsnarrativ ja für sich völlig reklamiert. Also der Untergang des Abendlandes, das ist rechtes Kulturgut seit Spengler spätestens. Und meine Frage wäre für linke Kräfte, progressive Kräfte, eigentlich alle Kräfte links der Mitte, wie kann man es schaffen, diesen Abstieg erstmal ernst zu nehmen, ihn anzunehmen, ihn zu verstehen und dann progressiv zu deuten und ihn nicht zu deuten im Sinne von einem alten Kulturkampf oder einem Kampf um die Unipolarität, weil, egal wie man es nennen will, aber eine Welt mit mehreren Machtzentren ist historisch eher die Norm als eine Welt mit einem Machtzentrum, das da heißt der Westen. Das ist eigentlich eine Ausnahmeerscheinung, die im 19. Jahrhundert spätestens, also schon davor, aber sozusagen im Hochimperialismus 19. Jahrhundert wirklich in die Welt gekommen ist. Und was jetzt aufhört. Also man muss in der Lage sein, eine Politik zu entwerfen, die alles, was auch am Liberalismus gut ist, im Inneren erhält, bei gleichzeitigem Abstieg nach außen.
Ja, und um zu erhalten, was gut ist an der liberalen Demokratie, muss man über sie hinausgehen, oder? Das ist genau. Die Aufgabe. Und das heißt, über den Kapitalismus hinausgehen, weil
genau, aber
der Kapitalismus im Zentrum nicht ohne die imperiale Ausbeutung der Peripherie kann, ja. Und jetzt, wo sich die Kräfteverhältnisse drehen, fällt das dem Westen auf die Füße. Ja?
Genau, und das ist eben die Grundfrage. Wenn man ein Land wie Deutschland nicht mehr sozusagen im Zentrum des kapitalistischen Weltgeschehens steht, wie kann man diesen Abstieg sozusagen managen, ohne dass es kriegerisch endet? Und da ist die Frage natürlich, was sind die Steuerungsmöglichkeiten Deutschland und Europa? Viel hängt ja ab von dem Großmachtkonflikt USA-China und wie China seinen Wiederaufstieg managt und wie die USA ihr Verhältnis zu China managen. Ja, das ist sozusagen die größere Frage. Aber vielleicht ist es ja das, sozusagen mal kurz aus linker Perspektive, sozusagen das Minimalziel müsste sein, kapitalistische Konkurrenzverhältnisse zu schaffen, die nicht in einem Weltkrieg enden. So, klingt schon mal arg schlecht. Und das, was darüber hinaus käme, wäre eigentlich eine linke Außenpolitik und Innenpolitik, die diesen Abstieg im Außen mit der Krise im Inneren verknüpft. Und das ist für mich eine Debatte, eine Frage, die eigentlich noch anfangen muss, auch in Deutschland. So, ne, weil wir auch den Aufstieg der AfD total innenpolitisch sehen. So. Und dann da versuchen das zu beantworten mit Verteilungsfragen und Investitionen und sowas. Und das stimmt alles, aber man muss das in einem globalen Kontext sehen, in dem Fragen von Krieg und Frieden, Verteidigungsfähigkeit, von Wachstum, was grün ist, und so weiter, die alle gestellt werden müssen und ein Programm übersetzt werden müssen, was eben außenpolitisch mehr anbietet als Diplomatie ist gut. So, ne, weil man braucht wirklich, ich glaube, wir brauchen ein linkes Abstiegsprogramm.
Ja, und da kommt noch die ganze Klimafrage hinzu. Mhm. Ne? Also was ist irgendwie überhaupt noch an materiellem Wohlstand in der Fläche, in dem, im reichen globalen Norden leistbar? Und das sind enorme Herausforderungen. Aber mit Blick auf dieses eine linke Außenpolitik, die mit Innenpolitik verknüpft wird, vielleicht zaghaft bahnt sich das an in so dem Antimilitarismus und auch diesen zaghaften Prozessen und Bewegungen, die wir jetzt gerade in Deutschland sehen. Alles natürlich gegen einen Mainstream, der voll auf irrationale Aufrüstung setzt, ja, also weil Russland ist für Europa nicht die Bedrohung, die da herbeigeredet wird. Europa ist jetzt schon verteidigungsfähig, bis auf vielleicht ein paar kleinere Kapazitäten hier und da. Und die Aufrüstung ist unmittelbar verknüpft mit Verarmung. Also wir sehen es ja jetzt schon, wie die Axt an den Sozialstaat gelegt wird, und das wird sich weiterhin verschärfen. Aber ja, was vielleicht es dann neben der Friedenspolitik mit Blick auf, was nimmt Europa für eine Rolle ein, und neben dieser Kritik an Militarisierung und Verteidigung des Sozialstaats bis hin zur Umverteilung vielleicht auch noch braucht, ist halt, was ist die Antwort auf die Krise des deutschen Exportkapitalismus? Die grüne Transformation wird gerade eingestampft, so, und sie muss natürlich in irgendeiner Form Vergesellschaftung und sozialökologische Transformation, Konversion von Autoindustrie nicht zur Rüstungsindustrie, sondern zu Eisenbahnen und was weiß ich sein. Aber das auch realpolitisch und jetzt nicht hier in so einem Podcast so auf Metaebene an die Leute zu bringen, das ist, glaube ich, echt eine Challenge. Und, ja. Aber das ist die Challenge, die angegangen werden muss. Ja.
Aber du verknüpfst gerade die wichtigen Punkte. Also einmal haben wir eine strukturelle Krise des deutschen Exportmodells. Diese Krise ist strukturell, weil die Energie teuer geworden ist. Man hat sozusagen einseitige Abhängigkeiten durch andere einseitige Abhängigkeiten ausgetauscht. Und das zweite Problem ist, dass China als großer Absatzmarkt mehr und mehr wegfällt und nicht nur zum Konkurrenten, sondern zum Überlegenen geworden ist. So, gleichzeitig hast du diese Krise der Sicherheit, die in meinen Augen objektiv schon da ist aktuell, aus Gründen, die wir besprechen können. Aber, und da hast du vollkommen recht in meinen Augen, die Verteidigungsfähigkeit Europas müsste eigentlich schon da sein. Ja, wenn man sich einmal die Ausgaben anguckt, der EU-Länder gegenüber Russland, selbst Kaufkraft bereinigt, gibt Europa eigentlich genug aus, um abschreckungsfähig zu sein, um mal ein Wort zu verwenden, was in linken Kontexten nicht oft verwendet wird. Aber, und hier, das ist dann vielleicht kontroverser, hier klinge ich jetzt wie Joschka Fischer, ich glaube, dass es so etwas wie eine Integration der europäischen Armeen geben muss bei einer strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit, aber Verteidigungsfähigkeit. Das wäre, finde ich, Teil von würdevollem Abstiegsmanagement und angemessener Reaktion auf den aktuellen Zustand mit Russland. Also ich stimme da sozusagen der Kritik von einem Jan van Aken zu, dass man sagt, bei bestehendem Mittelansatz müsste man sich verteidigen können. Ich glaube, das stimmt. Aber das Problem der Ineffizienz ist schon da.
Exakt, also die Vielstaaterei im Bereich der Rüstungsindustrie, genau, oder auch der Armeen ist ein Problem, definitiv.
Genau, ja, genau. Und jetzt kann man sozusagen zwei Punkte annehmen. Der eine ist sozusagen radikal-pazifistisch, der sagt, Rüstung sowieso nein. Und das kann ich moralisch nachvollziehen. Realpolitisch würde ich sagen, bei bestehendem Einsatz über Integration Verteidigungsfähigkeit schaffen, bei dieser strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit, die, finde ich, Ziel sein muss einer jeden linken Außenpolitik in Europa und die auch einem Europa im Weltmaßstab gerecht wäre. Also Europa, vor allem mit weniger USA, ist kein bedeutender Akteur mehr in der Weltgeschichte. Europa wäre nicht einer der Pole dieser multipolaren Welt, nicht so wirklich. Ja? Und wenn man sich, glaube ich, einfasst oder einpasst in diese Weltneuordnung mit einem Selbstverständnis aus der eigenen Macht auch gerecht ist, dann könnte es sich auch in Europa theoretisch sehr gut leben lassen. Theoretisch. Aber unter aktuellen Umständen geht das nicht. Und das geht auf deine erste Frage auch zurück, nämlich wie der Abstieg erfahren wird. Wenn man ihn nur erfahren kann als Kampf um Unipolarität und Weltherrschaft und Kränkung alter Überlegenheit, wenn das sozusagen das Grundgefühl ist, dann kann daraus ideologisch ja auch nur Rüstung ja bitte entstehen. Und nicht etwas anderes. Ne? Ich glaube, das ist das Problem. Und auch da kommen wir zurück, ganz kurz nochmal, jetzt springe ich ein bisschen, aber ins 19. Jahrhundert, die Zeit, in der ja Europa dominant war, also Europa vor dem Ersten Weltkrieg, gehörte die Welt. So. Dann hat Europa sich selbst zerstört. Aber sehr, sehr viel an Nostalgie und Rückkehr, die wir heute sehen, beruft sich auf das 19. Jahrhundert. Also auch Donald Trump mit seiner Donroe-Doktrin und seinem offenen Imperialismus. All das rekurriert noch auf eine Zeit, in der man selber diese Dominanz hatte. Und das ist aber kein Zukunftsrezept natürlich.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock. Euch gefällt, was ihr hier hört und ihr seid noch nicht Teil der Förder-Community, dann macht doch jetzt mit und schließt bitte, bitte eine Fördermitgliedschaft ab. Dieser Podcast hier lebt davon, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich trage ihn solidarisch mit, ich gebe 3, 6 oder 10 Euro im Monat und sorge damit dafür, dass dieser Podcast hier kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen veröffentlicht werden kann. Also nehmt euch doch jetzt kurz Zeit oder macht's nach der Folge, geht in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de und ja, klickt euch durch auf die Förderplattform Steady, ja, und werdet Teil der Dissens-Förder-Community. Genau, mit eurem Beitrag ermöglicht ihr eben meine Arbeit an diesem Podcast hier und ihr ermöglicht auch der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, dass sie gute Podcast-Inhalte raushauen. Ja, und nicht nur das, es winken auch Goodies und ihr habt jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Daniel Mawecki abzustauben, Die Welt nach dem Westen. Ja, alle Infos dazu und dazu, wie ihr Fördermitglieder werden könnt, wie gesagt, in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Politikwissenschaftler Daniel Mawecki.
Ja, super spannende Punkte. Auch wie wird der Abstieg erfahren? Du thematisierst da in deinem Buch auch das Thema weiße Angst. Ja. Also wir hatten jetzt lange, glaube ich, ziemlich stark so, oder bis heute natürlich auch prägend, so eine White Guilt oder aber auch diese, ja, der White Savior-Komplex so, ne? Also man ist das Benevolent Empire, was... Also das sind Sachen, die in der Psyche bis heute mitschwingen, ja, die den Leuten irgendwie Demokratie und Zivilisation bringen. Das ist natürlich Quatsch, aber jetzt, wo man erlebt, okay, China und der globale Süden steigen auf, da rückt dann auch so die Angst davor, dass die ehemals Unterworfenen einen selbst unterwerfen, glaube ich, das rückt auch in die Psyche so.
Absolut.
Und da andere Narrative drauf zu finden, ist wichtig und vielleicht auch ein nüchterner Blick darauf, was ist eigentlich der Blick in China auf die neue Weltordnung? Ne? Mhm. Also vielleicht kommen wir da nachher noch zu, aber das klingt jetzt, wenn man Face Value nimmt, nicht nach, okay, wir wollen die Welt zynisieren, so wie der Westen die Welt verwestlichen wollte, ne? Und quasi diesen zivilisatorischen Anspruch hatte, so, oder sich gegeben hat, so, diesen rassistischen auch. Mhm. Genau, vielleicht kommen wir dann im Verlauf des Gesprächs noch zu China und Chinas Außenpolitik und Handelspolitik. Jetzt kurz nochmal zur neuen Großmachtrivalität zwischen den USA und China, ja. Ganz entscheidend ja dafür, wie die Welt nach dem Westen auch aussieht. Die USA, der Hegemon, der im Abstieg begriffen ist. China gewinnt an Bedeutung global. Trump hast du schon beschrieben als diesen chaotischen Abstiegsmanager, wo sich in diesem Abstieg auch wieder Brutalität zeigt. Ja, also ein gewaltvollerer Imperialismus, wie er zu Hochzeiten der US-Hegemonie, als man die stille, gewaltvolle Kraft des Marktes hatte walten lassen können, nicht nötig war. Mhm. Jetzt macht man brutale Interventionen im Iran oder in Venezuela. Mhm. Mhm. Genau, und viel wird davon abhängen, wie sich diese Unsicherheitsdynamik zwischen dem Challenger und dem absteigenden Dominator, wie sich das entwickelt. Und da ziehen gegenwärtig viele, und du besprichst das auch in deinem Buch, Parallelen zur europäischen Vorkriegszeit, wo Großbritannien das dominante Empire war und dann aber Deutschland aufgestiegen ist und den Dynamiken, die sich daraus ergeben haben. Und es wird dann ja auch diese, ich weiß gar nicht, wie spricht man ihn aus, Thukydides-Falle genannt, ne? Also die eben zurückgeht auf Athen und Sparta, so, wo dann auch das dominante Sparta gechallenged wurde durch Athen. So. Mhm. Genau, hätte mich mal kurz ein grober Blick von dir interessiert auf diese Konfrontation, die viele Dimensionen natürlich hat. Was ist da an solchen Verweisen an diese Machtkonstellation und Konkurrenz irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg? Was ist da dran?
Ja.
Oder wie müssen wir da die chinesische Herausforderung und dann auch die US-Herausforderung verstehen? Ja?
Ja.
Also ist ja mit Blick auf, wie positioniert sich auch Europa? Macht es sich weiter zum Vasall der USA oder was für ein Verhältnis findet man zur Autokratie in China, die aber einfach real das Weltgeschehen bestimmen wird und wo man irgendein Verhältnis zu finden muss. Also, ja.
Erstmal ein ganz prinzipieller Punkt. Man versucht jetzt gerade eine neue Situation zu beschreiben. Und das ist die Situation, die ich eine Welt nach dem Westen nenne. Die ist für unsere Generation, für ältere Generationen neu. So, die ist eigentlich neu seit whenever. Wo setzt man an? Reise des Kolumbus, ja? Also eine neuartige Lage. In dieser neuartigen Lage versucht man, auf das zurückzugehen, was man versteht. Und was gut erforscht ist. Das ist sowas wie der Erste Weltkrieg oder der Kalte Krieg. Und das sind so die beiden großen Referenzrahmen, um den Wiederaufstieg Chinas, Rivalität der USA, Rolle Europas zu verstehen. Kurz zum Thema Erster Weltkrieg und Thucydides-Falle. Also Thucydides, das ist so ein Standardtext, den man hoffentlich liest, wenn man auch in Deutschland internationale Beziehungen studiert. Also eigentlich einer der erste Historiker, kann man das sagen, der die griechischen, die Peloponnesischen Kriege in diesem Buch, auf das Graham Allison rekurriert, beschrieben hat. Und da beschreibt er, und darauf rekurriert dann Graham Allison, der dieses Buch Thucydides Trap geschrieben hat, beschreibt er die Angst, die der Aufstieg von Athen bei Sparta ausgelöst hat. Und dass diese Angst des eigenen Abstiegs, diese Angst des Verlusts der eigenen Hegemonie sich übersetzt hat in einen Krieg. So. Und natürlich diese Dynamik kann man ganz gut sehen vor dem Ersten Weltkrieg. Also Großbritannien hat den deutschen Challenger gesehen. Aber das Deutsche Kaiserreich hat auch noch Russland geblickt und dachte sich, aha, vielleicht Russland lieber jetzt schlagen, bevor Russland so mächtig wird. Ja, also diese imperiale Angst, die es eigentlich ist, die ist das. Jetzt bestehen große Unterschiede zwischen einem Krieg zwischen antiken Stadtstaaten und dem imperialistischen Krieg des ersten, innerimperialistischen Krieg des Ersten Weltkrieges. Ja, an dem Deutschland natürlich einen sehr, sehr großen Anteil hat. Und es bestehen sehr große Unterschiede zwischen Athen und Sparta und China, USA, was ultra eng verknüpfte Supermächte sind. So. Und nicht Stadtstaat mit antiken Waffen. Also da ist immer so die Frage, wie weit kann man in die Geschichte zurückgehen, um irgendwelche transhistorischen großen Grunddynamiken zu entziffern. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Grunddynamik hier gibt, aber die ist tatsächlich für mich universell und das ist das Sicherheitsdilemma. Ja. Und das ist auch sozusagen überparteilich. Das ist sozusagen weder links noch rechts. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und das Sicherheitsdilemma sagt eigentlich, wenn ich mir ein Messer zulege und du siehst das, dann legst du dir vorsichtig eine Pistole zu, damit, falls es zum Konflikt kommt, du gewinnst. Ich sehe, dass du dir eine Pistole zulegst, das heißt, ich hole mir eine Kanone. So, ne? Also Sicherheitsdilemma führt in den Rüstungswettlauf. Und ich glaube, das ist eine Dynamik, die wir tatsächlich sozusagen überhistorisch beobachten können und gegen die sich deswegen auch linke Außenpolitik vernünftigerweise stellt. So, das ist der erste Punkt. Ich weiß also gar nicht, wie viel wir lernen können vom antiken Griechenland über China und die USA heute. Interessant ist aber, dass jemand wie Xi Jinping Graham Allison durchaus gelesen hat und auf ihn Bezug nimmt. Also auch jetzt beim letzten Donald-Trump-Besuch hat Xi Jinping die ganze Zeit von der Thucydides-Falle gesprochen. Und Donald Trump wird das Buch nicht gelesen haben, aber Barack Obama schon. Ja, das heißt, das findet schon statt. Und deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dass auch solche Ideen irgendwo zirkulieren, damit man sich der Gefahren bewusst wird. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, Thucydides schreibt sehr, sehr viel über Diplomatie und wo Diplomatie gescheitert ist und wo sie vielleicht hätte nicht scheitern können. Das heißt, Thucydides war kein Anti-Diplomat. Ja, also für ihn war das Krieg eigentlich der Krieg, das Scheitern an Diplomatie. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, weil oft das tun sogenannte Realisten, das tun Sozialdarwinisten, das tun in meinen Augen auch manche Marxisten und definitiv die Stalinisten. Man sagt, dass es so eine Art Grundzustand der Welt gibt, Kampf des Menschen gegen den Menschen, kapitalistischer Konkurrenzkampf. Und deswegen muss man einfach zur Waffe greifen, um sich zu verteidigen. Also man schafft so einen ideologischen Überbau, der den eigenen Krieg quasi legitimiert. Und in diese Gefahr läuft man auch, wenn man diese Thucydides-Falle sozusagen zu eng sieht, weil man einfach sagt, es ist diese Falle, sie hat zugeschnappt, ich konnte nicht anders, ich musste zur Waffe greifen. Na, also da würde ich auch immer warnen vor diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen, die es da gibt. Aktuell ist auch in Deutschland das Wort Geopolitik in aller Munde, schlimmer imperialistischer Begriff, aber er legitimiert eben eine gewisse Praxis. So, na, und da muss man immer schauen, inwieweit helft mir diese Konzept, diese Ideen, diese Vergleiche, um etwas zu verstehen? Und was kaschieren sie auch und was ermöglichen sie aber auch? in der politischen Praxis. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist gerade in Krisenmomenten oder in Umbruchsmomenten, dass mehr Politik möglich ist als zu anderen Momenten. Hm. Und die Multipolarisierung der Welt oder die Rezentrierung Asiens, wie sie verläuft, ist auch eine Frage des politischen Verständnisses, des politischen Willens und des politischen Geschicks. Also, und da ist die Frage natürlich einfach, wer regiert, die Länder, die diesen Übergang managen und wie schaffen sie das? Ne? Also vor dem Ersten Weltkrieg, ein Vergleich, der vielleicht wichtig ist, Europa wurde von absoluten Vollidioten regiert. Von, ist ja so. Ne? Also wenn du dir Wilhelm II. Anschaust oder den alten Kaiser in Österreich, das waren alles nicht die Menschen, denen man diese sehr, sehr gefährliche imperiale Konkurrenzsituation sozusagen überlassen wollte. Also deswegen diese Frage, wer managt den Übergang, die ist sehr, sehr wichtig, mit welchen Ideen. Deswegen ist auch die Figur Donald Trump so interessant. Ja, weil er hat natürlich jetzt keinen großen Plan. Er hat gar kein Konzept von Weltgeschichte oder von internationaler Politik. Aber was er hat, ist ein Grundverständnis von Macht. Er weiß, was Macht ist. Deswegen respektiert er Putin, er respektiert Xi, er respektiert Leute, also Friedrich Merz vielleicht ein bisschen noch. So, ne? Und deswegen kann es sein, ich meine, darauf habe ich spekuliert im Buch, ob das stimmt, weiß ich nicht, da ist auch viel sozusagen Optimismus des Willens drin, dass er sozusagen in der Lage ist, mit China vielleicht eher eine Art Großmachtausgleich zu finden als andere Präsidenten, weil er eben diesen Machtrespekt hat. Also das lernen wir ja von Max Weber, Politik als Beruf. Aus guten Intentionen folgt nicht immer Gutes, aus bösen Intentionen folgt nicht immer Böses. Politik ist sozusagen ein dämonischer Bereich. Und vielleicht kann es sein, dass durch irgendein Zufall der Geschichte Donald Trump genau der Richtige ist, um einen riesigen Krieg um die Unipolarität zu verhindern. Das wäre das maximale Silver Lining der Präsidentschaft Trumps. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das war sozusagen meine Spekulation in Sachen Donald Trump.
Ja, ich setze meine Hoffnung noch ein bisschen, also er ist eine interessante Figur, ich setze meine Hoffnung natürlich noch ein bisschen auf den Linksrutsch in der Demokratischen Partei und dann, dass eine AOC am Ende für eine amerikanische Außenpolitik und das Abstiegsmanagement zuständig ist. So,
ja,
aber
ja.
Maybe wishful thinking.
Ja,
genau,
ja.
Aber nochmal, Daniel, zu diesen Bemühungen von so diesen historischen Vergleichen jetzt gerade, und ich habe das Wort auch schon benutzt hier im Podcast, Blockkonfrontation, ja, so ein neuer kalter Krieg, ne, damals USA gegen die Sowjetunion, dann die USA der alleinige Hegemon und jetzt mit dem Abstieg und dem Aufstieg Asiens irgendwie so eine Blockkonfrontation, die angeblich da ist zwischen US-geführten Westen und China-Russland oder dann auch der NATO, ja, und einem antiwestlichen Block. Genau, was ist da dran und was ist da nicht dran? So, also wir sehen ja zum Beispiel, du hast es schon beschrieben, das sind zwei Großmächte mit einem Konkurrenzverhältnis auf jeden Fall. Andererseits sind sie eng miteinander verwoben, gerade wirtschaftlich und handelspolitisch, was die Sowjetunion und die USA nicht waren. So, das waren zwei getrennte Blöcke. So, auch ist China im Unterschied zur Sowjetunion hat nicht so einen universalistischen Anspruch, so im Sinne von, okay, wir wollen die Welt irgendwie chinesisch machen, oder? Und so wie das eben die Sowjetunion und auch die USA halt machen wollten. So, also was ist da dran und was ist da nicht dran? Und dann vielleicht, also das nur ganz kurz, weil unsere Zeit rennt davon. Und wenn du jetzt eben auf diese Großmachtkonflikte oder diese Rivalität schaust, was ist vielleicht Best- und Worst-Case-Szenario oder was sind vielleicht Elemente, die eher einen friedlichen Ausgang dessen nahelegen oder Elemente, die einen Krieg, möglicherweise sogar dritten Weltkrieg dann nahelegen? Und wie fügt sich da Trump und wie fügt sich da Xi Jinping ein? Ich meine, bei Trump ist ja vielleicht so ein bisschen die Reaktion, okay, wir fokussieren uns auf die westliche Hemisphäre, Monroe-Doktrin ist so ein bisschen vielleicht ja die Einsicht, okay, wir gehen weg von diesem globalen Anspruch. Jetzt muss man bedenken, die haben überall noch Militärbasen und bombardieren gerade den Iran und so, ne? Aber es ist vielleicht schon so ein bisschen dieser Rückzug zu einer Regionalmacht. Und das wäre vielleicht sogar schon das Best-Case-Szenario.
Ja.
Aber Taiwan ist natürlich auch noch eine Frage so. Und da habe ich auch gerade überhaupt keinen Überblick, was ist da US-Interesse gerade. Und würde die USA dafür in den Krieg gehen, wenn China ernst macht und sagt, okay, wir holen uns Taiwan mit seinen 20 Millionen Menschen. Das gehört zu China. Und was macht dann auch die Bundesregierung? Und ja, wenn man realistisch drauf schaut, dann würde ich hoffen, sie machen nichts und lassen China Taiwan nehmen, weil what the fuck, zu was würde das führen, so, ja.
Ja. Erstmal ganz kurz Unterschiede Kalter Krieg. Kalter Krieg, man hat zwei Blöcke, die getrennt sind, militärisch und ökonomisch. Das ist heute nicht der Fall. Ökonomisch völlige Verzahnung und militärisch haben wir noch die NATO, aber es gibt keine anti-westliche Anti-NATO. Es gibt gewisse Formationen wie die BRICS oder die Shanghai Cooperation Organization, das sind aber keine Verteidigungs- oder Militärbündnisse. Unterschied 1. Unterschied 2, Ideologie. Wir leben in einer kapitalistischen Welt. Es gibt keine zwei großen säkularen Religionen mehr, die sich bekriegen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der daraus folgt, ist für mich eine Erschöpfung. Wofür kämpft man eigentlich? Also ich glaube, das Ideologische darf man gar nicht unterschätzen. So. Was ist aber ähnlich? Ähnlich ist aktuell eine Art Rüstungswettlauf. Also seit über 10 Jahren steigen die Militärausgaben weltweit. Und der Begriff Kalter Krieg, das kann man bei Gilbert Achard, The New Cold War, nachlesen, kommt eigentlich von einem deutschen Sozialisten, Eduard Bernstein. Der hat darüber geredet, in der Vorzeit des Ersten Weltkrieges. Da hat er gesagt, dass der Rüstungswettlauf zwischen dem Deutschen Kaiserreich und Großbritannien eine kalte Kriegsführung ist. Ja, dieses berühmte Dreadnought Race. Und das ist strukturell ähnlich. Also das ist so die kalte Kriegsfrage. Ja, aber natürlich, wenn man sagt kalter Krieg, denkt man sehr stark an diese Blockkonfrontation. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Unterschiede auf vielen Ebenen. Hm. Best Case und Worst Case Szenario. Man muss ja innerhalb dessen denken, was gerade ist. Ich glaube, ein Best-Case-Szenario ist eine Art Pazifierung und Verschiebung des aktuellen Zustandes. Also eine kapitalistische Wettbewerbssituation, wenn man so will, zwischen den USA und China, die sich nicht kriegerisch äußert. Wo könnte sie sich kriegerisch äußern? Das ist Taiwan. China hat sehr klar gemacht, die Wiedervereinigung, wie man es nennt, ist Programm. Präferenz ist friedlich, wenn das nicht klappen sollte, mit irgendwie militärischen Mitteln. Was nicht volle Invasion heißen muss, es kann auch sein Seeblockade, andere Mittel. Ja, hier ist die Sachlage eigentlich recht klar. Wenn man die Menschen in Taiwan fragt, eine große Mehrheit ist gegen diese Wiedervereinigung. Eine große Mehrheit will aber auch keinen Krieg. So, und das heißt, man muss das Problem verschieben. Und in der Diplomatie ist es manchmal wichtig, Sachen zu verschieben, bis sie sich lösen lassen. Und diese Taiwan-Frage wurde eigentlich seit den 70er Jahren verschoben und sollte auch jetzt weiter verschoben werden. Die Frage ist, wie lang kann sie verschoben werden, wenn sich die objektiven Machtverhältnisse ändern? Also natürlich, Taiwan ohne die USA hätte gewisse Verteidigungsfähigkeiten bestimmt, aber wir reden hier von einer Insel von etwa 20 Millionen gegenüber 1,34 Milliarden Menschen, einer Großmacht. So, ne? Und die Frage ist natürlich, würden die USA Taiwan beistehen? Das wird natürlich sozusagen ambivalent gehalten, in der Luft gelassen. Das muss auch so sein. Aber je mehr sich die Kräfteverhältnisse verlagern, desto schwieriger wird es. Ja, trotzdem kann es nicht im Interesse von irgendjemandem sein, auch in Europa nicht, wie du gerade angesprochen hast, dass über diesen Konflikt eine Art Weltkrieg ausbricht oder ein Weltkrieg ausbricht. Ne, das ist sozusagen immer das Schlimmste. Und deswegen ist in meinen Augen, das muss es hier von Diplomatie sein, Entmilitarisierung der Taiwanstraße und Problemverschiebung. Bis sich vielleicht auch in China andere Verhältnisse ergeben oder ich weiß es nicht. Ne? Also meine ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass niemand es weiß, weil auch niemand weiß, wann China angreifen würde. Es gibt ja viele Spekulationen darüber. Die Wahrheit ist, kann man nicht wissen, weil das in einem sehr kleinen Zirkel in Peking entschieden werden wird. So, aber da ist das Best Outcome Problemverschiebung. Genau, bis es sich auf eine andere Art und Weise lösen lässt. So, genau. Was ist das Worst Case? Das Worst Case ist natürlich immer Krieg. Und das Worst Case in diesem Falle wäre ein Krieg zwischen zwei Supermächten, die es in dieser Form noch nie gab, die beide nuklear bewaffnet sind. Und da muss man nicht drüber reden, dass das natürlich der Worst Case wäre. So.
Und konventionell ist wahrscheinlich China zumindest in der Region auch mittlerweile auf dem Level. Also ich meine, die haben jetzt nicht die Kriegserfahrung wie die USA. So, und ich habe auch bei dir gelesen, Weil das ja manchmal an die Wand gemalt wird. China wird jetzt überall in der Welt dann nicht nur handelspolitisch, sondern möglicherweise auch zu einer Militärmacht. Das hat, glaube ich, irgendwie eine Basis noch.
Zwei, glaube ich, mittlerweile. Also es hat Djibouti und dann in Kambodscha wird so wahrscheinlich.
Und die USA, ich weiß nicht, 70?
750 ungefähr.
750?
Weltweit, okay.
Das ist das Zehnfache.
Nein, nein, also wenn wir mal es einmal ganz kurz, und hier ist auch der Begriff Multipolarität wichtig, mal zu verstehen, was es heißt und was es nicht heißt. Ja, weil militärisch gesehen geben die USA mehr als das Dreifache dessen aus, was China ausgibt. Und wenn wir Militärausgaben pro Kopf anschauen, da ist China weit, weit, weit hinter den USA. Ja, das heißt, von Multipolarisierung kann man, wenn überhaupt, nur im regionalen Sinne sprechen. Und das ist vielleicht schon gegeben. Also ich zitiere ein Essay von so einem Hardcore-Realisten namens Hugh White, der ist sehr interessant. Und der sagt, naja, schaut mal auf die Kosten der Hegemonie. Für Russland ist die Ukraine aus welchen Gründen auch immer sehr wichtig. Für den Westen ist es offenbar nicht so, dass man sich selbst riskieren würde oder einen Atomkrieg riskieren würde über die Ukraine. Ja, zum Leidwesen der Menschen in der Ukraine, aber so ist es. Taiwan, ähnlich. Glaubt man denn, dass jemand wie Donald Trump es seine Bevölkerung verkaufen kann, dass es für Amerika sehr, sehr wichtig ist, dass man einen Krieg gegen China geht über Taiwan? Es ist relativ schwer, sich das vorzustellen. Natürlich muss es in der Luft gehalten werden als Möglichkeit, um diese Abschreckung zu gewährleisten. Ja, aber deswegen, das ist eher so eine Frage von regionaler Dominanz. Also wenn man sich Chinas Schiffsbaukapazitäten anschaut, China baut sehr viele Schiffe. Es gibt irgendeine Statistik dazu, die habe ich gerade vergessen, die hat sogar J.D. Vance zitiert, die hauen jeden Tag ein paar Schiffe raus, die USA tun das nicht. Also, das heißt, was das südchinesische Meer anbelangt, wo es ja offen artikulierte Machtansprüche gibt, der KP, da wird man sie auch durchsetzen können. Natürlich ist das Ziel Chinas irgendwann, die USA aus dem Indopazifik sozusagen rauszuhalten. Hm. Das ist klar. Und die Zeit spielt gewissermaßen aktuell, ja, muss man sagen, spielt da für China. So, das ist, ne? Aber das heißt eben nicht, dass China so etwas wie eine amerikanische globale Hegemonie errichten will. Man muss also nochmal was klarzustellen, diese globale Hegemonie nach dem Kalten Krieg ist historisch eine absolute Sondersituation. Und es ist sozusagen überhaupt nicht zu erwarten, dass irgendjemand das übernehmen möchte. Was wir eigentlich eher sehen, das aktuelle Chaos, ist, es gibt so eine gewisse Appetitlosigkeit, was Hegemonie angeht. Also auch ein Donald Trump will ja Hegemonie sozusagen auf die Weise, genau wie auf mongolische Art, wenn man so will. Also schnell irgendwas erobern und sich zurückziehen, aber nichts errichten. So, ne? Und das sehe ich eher. Also er will sozusagen den Profit der alten Ordnung ohne die Kosten der alten Ordnung. Und wenn man sich China anschaut, ist recht interessant, das hier im Kontext des Iran-Krieges zu sehen. Für China war es am Golf so, dass man eigentlich von den amerikanischen Sicherheitspakten mit den Golfstaaten und der amerikanischen militärischen Rolle im Golf, man stark profitiert hat, weil man konnte Öl aus dem Golf beziehen, man konnte Elektroautos verkaufen und man konnte gute Geschäfte machen. Also China braucht sozusagen keine militärische Hegemonie mehr im Osten, weil das zeigt die jüngere Geschichte, es kostet enorm viel und es bringt enorm wenig. Warum will man das? So. Und Donald Trump will diese alte Ordnung, wie man sie auch nennen möchte, regelbasierte liberale Ordnung, liberale Hegemonie, whatever, er will sie auch nicht. So. Und das heißt, und Europa kann es nicht, Russland kann es auch nicht. Das heißt, die Welt geht sowieso hin zu einem Zustand von so einer Art unhegemonialer Multipolarität, wie immer man das auch nennen möchte. So. Und das heißt eben, dass der, wo man eigentlich hin zurückkehrt, ist ein Zustand, es gibt Nationen, stärkere, kleinere, und die müssen miteinander Regeln finden, um irgendwie auszukommen. Und ich glaube, dafür kann man auch aktuell gut auf Asien schauen, Südostasien, also der Verband Südostasiatische Staaten, ASEAN, zeigt eigentlich ganz gut, dass man nicht nur in der EU mit einem externen Hegemon sozusagen befriedete Verhältnisse haben kann, man kann das auch anderswo. So. Also es gibt Beispiele. Ne? Hm.
Das heißt, wie jetzt schon auch die letzten Jahrzehnte, wird auch jetzt erstmal in der unmittelbareren Zukunft, mal von Taiwan abgesehen, der Konflikt irgendwie zwischen USA und China sich vor allem weiter so auf der Handels- und Entwicklungspolitik abspielen. Also ich denke an die neue Seidenstraße, die amerikanische, die europäische Antwort darauf. die neue Monroe-Doktrin ist ja auch quasi der Versuch, China aus Lateinamerika oder Südamerika rauszuhalten, aus der westlichen Hemisphäre insgesamt. Mhm. Genau, hätte mich interessiert, wie da eigentlich der globale Süden sich positioniert. Oder über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, über die Mittelmächte oder auch die Kleinmächte oder die nur einfach nur Nationen. Ne? Mhm. Gerade auch mit Blick auf europäische versus chinesische Handels- bzw. Entwicklungspolitik. Also hier in Europa wird ja viel drüber gesprochen und viel China da als die neue böse Macht mit Blick auf die Schaffung von neuen Abhängigkeitsverhältnissen im Bereich Handel. Ne? Da wird dann gesagt, China betreibt eine Schuldenfalle, Diplomatie zieht irgendwie Entwicklungsländer mit ihren Infrastrukturprojekten in die Abhängigkeit. Am Ende steht dann möglicherweise die Verschuldung und Verpfändung von strategischen Infrastrukturen im Raum. So wird wenig gesprochen über die Schuldenfallen-Diplomatie des Westens,
ja.
die ganzen asymmetrischen Handelspolitiken und Schuldeninstitutionen wie den IWF vom Westen dominiert und die ganze Überschuldung, die das mitgebracht hat und Desinvestitionen oder Unterentwicklung dann im globalen Süden. Deswegen hätte mich interessiert, wie blickst du quasi auf den deutschen, europäischen, US-Blick auf China da als neuen Player, gerade mit Blick auf Handels- und Entwicklungspolitik im globalen Süden, und wie blickt eigentlich der globale Süden da auf China und Europa?
Also erstmal, globaler Süden ist ja aktuell so ein Sammelbegriff für sehr, sehr viele, sehr verschiedene Länder. Man meint ja oft damit, glaube ich, die ärmere Welt einfach. Ne? Früher sagte man dritte Welt. Der Begriff gilt aktuell als despektierlich, aber ich glaube, aus linker Sicht ist er vielleicht ein bisschen gar nicht so schlecht, weil wer in der dritten Welt ist, will ja in die erste rein. Also da ist noch so ein Entwicklungswille drin und der zeigt auch, man ist irgendwie abhängig. Also globaler Süden klingt irgendwie freundlicher, aber ich glaube, in der Praxis ist es vielleicht gar kein so freundlicher Begriff. Ja? Mhm. Aber blicken wir mal auf diese Frage von Abhängigkeiten. Also natürlich schafft China Abhängigkeiten. Die gibt es über die berühmte neue Seidenstraße. Die gibt es auf dem fast gesamten afrikanischen Kontinent. Die Frage ist, worin übersetzen sich diese Abhängigkeiten? Und wir haben vorhin über Taiwan gesprochen. Nehmen wir mal an, es gibt einen Krieg um Taiwan. Der Westen sanktioniert China. Wer macht dann mit? So, das wird sein wie in der Ukraine, aber vermutlich noch schlechter für den Westen, weil China ist ökonomisch gesehen eine globale Macht, anders als Russland. Ja, und das würde man dann ausspielen und das würde man dann merken. Genau, jetzt zur Frage der Abhängigkeiten und Schuldenfallen. China fährt diese Politik der Nicht-Einmischung. Das heißt, dass man sich auch mit brutalsten Regimen arrangiert. Das ist die Kehrseite dessen. Ja, es ist einem egal, solange es stabil ist. Positiv gewendet ist, man interveniert nicht. So, ne? Also es gibt keinen Irak 2003. Die Frage ist natürlich, in 10 Jahren, in 20 Jahren, ne, wenn aktuell entwickelt und so weitergehen, welche Rolle spielt China dann in der Welt? Man weiß halt nicht, wie der Appetit sich steigert mit den Möglichkeiten. Sondern da würde ich auch nicht jetzt irgendwelche Voraussagen machen mit Blick auf den friedlichen chinesischen Charakter oder sowas. Das nicht. Aber ich glaube, sozusagen von, wenn wir die letzten Jahrzehnte anschauen, China hat seit 1979 keinen Krieg mehr geführt. Die USA sind quasi jedes Jahr im Krieg. Das sind erstmal so die Fakten. Das muss aber für die Zukunft nicht unbedingt sozusagen etwas, das ist die Frage, was es für die Zukunft bedeutet. Gut, aber Thema Abhängigkeiten. Es gibt da gute Literatur zu. Also ein Kollege bei mir an der Uni, Austin Strange, hat gerade ein kurzes Buch verfasst bei Cambridge zu der Frage chinesischer Infrastruktur. Und er beschreibt haarklein, was China alles in Afrika baut. Und das ist enorm viel. Und da wird auch die EU niemals drankommen. So, ne? Und jetzt kann man sagen natürlich, das ist dann sozusagen der liberale Einspruch, ja, aber China beachtet die Menschenrechte nicht. Na gut, aber es gibt halt ein Stadion, es gibt eine Eisenbahn, es gibt einen Hafen. So. Und es stimmt auch, dass man dadurch sich nicht aus, sozusagen, wenn man jetzt ein Land ist, was vom Ressourcenexport lebt, dass man durch diese Infrastruktur auf einmal Richtung Zentrum der Weltwirtschaft aufsteigt. Also es verlagern sich auch Abhängigkeitsverhältnisse. Aber gegen diese Infrastruktur ist ja erstmal, es ist schwer, etwas zu argumentieren. Ja, so. Und zum Thema Schuldenfalle. Also in den 80er Jahren sind reihenweise arme Länder in Schuldenfallen getappt, konnten ihre Schulden nach dem Volkerschock nicht zurückzahlen und ja, haben ganze Dekaden an Entwicklung verloren. So, ne? Also das ist der Kontext, in dem man von dieser chinesischen Investitionspolitik eben auch reden muss. Und klar, ich meine, China könnte seine Schulden auch besser strukturieren, das ist keine Frage, längerfristige Kredite und so weiter. Aber man muss halt immer im Kontext sehen zum Westen. Also das ist immer die Vergleichsfolie. Hm. Genau. Und das, also so viel vielleicht zur Frage, wird die Welt chinesisch? Gibt es eine chinesische Universalisierungsmission? Ich glaube, es gibt gewachsene Abhängigkeiten, es gibt eine stetig wachsende ökonomische Rolle. Man kann das auch durchaus imperial deuten, aber ich glaube aus verschiedenen Gründen nicht, dass die Welt chinesisch wird, weil ich glaube, wenn man auch in China ist, man merkt, das ist relativ nationalistisch. Also ich glaube gar nicht, dass China sozusagen glaubt, dass die Welt chinesisch werden kann. Und da ist ja sozusagen das amerikanische Versprechen, wenn du nach Amerika kommst, du kannst Amerikaner werden. Ne? Also Arnold Schwarzenegger, sozusagen das Paradebeispiel, geht als Österreicher nach Amerika und wird der beste Amerikaner aller Zeiten. Das ist deutlich schwerer zu tun in China.
Ja, ja. Daniel, danke dir für deine Einsichten. Wir müssen jetzt wirklich ganz schnell auf die Zielgerade. Ich habe noch zwei wichtige Fragen und nur noch ganz wenig Zeit. Mhm. Die eine wäre dazu, was ist dein Plädoyer für Europa? Du machst das auch im Buch und in Sachen von Außenpolitik und Diplomatie empfiehlst du verbales Abrüsten, das Ablassen von Arroganz und Doppelmoral und stattdessen strategische Empathie, ja, in dieser neuen Situation von vielen Machtzentren. Was bedeutet das für dich und was bedeutet das vielleicht auch realpolitisch? Also lange war ja als bundesrepublikanische außenpolitische Koordinaten waren Westanbindung und Juniorpartner der USA zu sein. Jetzt sehen wir die USA als unsicheren Faktor innerhalb des Westens. Man kriegt langsam ein Gefühl dafür, dass man strategisch autonomer sein muss, vielleicht auch von den USA. Also was ist dahingehend vielleicht die Empfehlung, gerade in dieser Großmachtrivalität USA und China, ist es, dass sich Europa da strategisch autonomer von den USA und blockfrei positionieren muss? Und was bedeutet das vielleicht für eine schwierige Außenpolitik mit einem China, was natürlich immer noch eine Autokratie ist, auch nach innen?
Ja. Genau. Ja. Ich kann diese sehr, sehr große Frage gar nicht so kurz beantworten, aber ich kann dir eines sagen, die Antworten stehen schon im Raum. Sie werden politisch artikuliert und gesucht. Mhm. Und wir finden innerhalb des Westens zwei Antworten. Also wir haben ein Spektrum. Und das Spektrum kann man sich anschauen, wenn man sich einmal Marco Rubios Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz durchliest. Da redet er von einem imperialen Westen, der wieder auferstehen muss, um den Abstieg von heute zu begegnen. Und die innerhalb des Westens, die andere Antwort wird aktuell in meinen Augen in Spanien gegeben von der Regierung von Pedro Sanchez, der einen ganz anderen Ton einschlägt. Nicht nur gegenüber China, auch gegenüber Gaza, gegenüber Iran, gegenüber der Energiewende. Und ich glaube, man muss sich mit diesen beiden Antworten stark befassen. Die Bundesrepublik steht völlig konfus irgendwo dazwischen. So, es gibt dort keine Artikulation, es gibt auch keinen geraden Gedanken dazu. Ja, aber Spanien ist für mich sehr interessant aktuell, weil man da nicht sagt, diese neue multipolare Welt wird ganz, ganz toll. Man sagt aber, das ist jetzt so. Das ist die Entwicklung und mit der müssen wir bestmöglich umgehen und das Beste draus machen. Und Sanchez war gerade in Peking, hat dort an der Uni eine Rede gehalten, wo er sagte, die Multipolarisierung der Welt sei für Europa eine wundervolle Nachricht, weil es auch überall anders sozusagen Reichtum entstehen könnte. Das ist natürlich Bauchpinselei, das ist Diplomatie und er hat das auch genutzt, um Kritik zu verpacken gegenüber der russischen Abhängigkeit von China und so weiter und so fort. Alles richtig, aber der Ton macht auch ein bisschen die Musik und die Interpretation des Weltmoments. Und die Vision, die daraus erfolgt, kann eine andere Politik begünstigen und bekräftigen. Und deswegen glaube ich, dass auch die europäische Außenpolitik neu formuliert werden muss. Wenn ich gucke, wer das in Europa macht, dann ist es nicht Berlin. Es ist auch nicht Paris. Es ist vermutlich aktuell eher Madrid. Ich glaube, Madrid setzt sozusagen früher auf das, was ohnehin eintreten wird. Also ich glaube, man muss sich mit dieser Debatte befassen. Ansonsten würdevolles Abstiegsmanagement wäre das, was ich als außenpolitisches Programm auch vorschlagen und formulieren würde. Da gibt's hoffentlich nächstes Frühjahr ein nächstes, etwas kürzeres Buch zu, weil ich mit dir völlig übereinstimme. Wir können bei der Analyse nicht stehen bleiben. Und das nächste Buch, das wird auch kein sozusagen Text, Europa muss jetzt das und das machen. Ich hoffe, das ist auch eine Anleitung für progressive Positionen zum außenpolitischen Umbruch. Weil die haben wir aktuell im deutschen Diskurs auch gar nicht. Wir haben sozusagen einen Dauertext und das ist die Aufrüstung und sonst haben wir nichts. Und das ist ein großes Problem, finde ich, in der Debatte in Deutschland, in der breiteren.
Ja, beziehungsweise das Marginale. Also ich finde, das sind genau. In der Linkspartei mit Jan van Aken zum Beispiel, der jetzt leider aufgehört hat aus persönlichen Gründen, waren da schon gute Positionen zu Europa als Friedensmacht, wie es heißt, und auch die Aufrüstungskritik etwa. Mhm. Genau. Aber weil du es jetzt schon angedeutet hast, und das wäre eigentlich auch meine letzte Frage gewesen, wir haben es ja hier mit einem Podcast zu tun, der mehrheitlich von linken, progressiven gehört wird, Leute, die mehrheitlich im Westen, also vor allem in der Bundesrepublik, aber teilweise auch in der Schweiz oder Österreich, im deutschsprachigen Raum eben oder in Europa leben. Menschen, die allermeisten als Teil einer emanzipatorischen Linken verstehen, die sich Werten von Dekolonisierung, Demokratie, Freiheit und Gleichheit verpflichtet sehen, denen aber wahrscheinlich größtenteils wie mir auch so ein außenpolitisches Know-how fehlt und so. Und ich glaube, dieser Podcast hier hat schon echt viel dazu beigetragen, emanzipatorische Politik im Innern mit emanzipatorischer Politik nach außen zu verknüpfen. Aber vielleicht noch ganz zum Schluss, jetzt befinden wir uns in diesen Umbrüchen, in dieser Multipolarisierung der Welt, dem Abstieg des Westens, der zu Regressionen führt, einem Aufstieg in Asien, wo der noch friedlich verläuft, wo aber in der Großmachtrivalität nicht klar ist, was passiert. Und man kann ja auch nicht irgendwie schauen, was bei der KP, die nach innen autokratisch regiert, irgendwie in Zukunft dann außenpolitisch noch Thema sein wird. Ja. Was sind vielleicht so die, und da wirst du ja ein Buch drüber schreiben, die außenpolitischen Koordinaten, progressiven Koordinaten, die du jetzt vielleicht noch Leuten mitgeben möchtest, die du für wichtig hältst, um in diesen Zeiten irgendwie diese Zeiten politisch progressiv zu navigieren und in den Debatten, in denen sich Leute, die uns zuhören, befinden, sei es im Kleinen oder Großen, wie sie sich da irgendwie ja emanzipatorisch einbringen können. Ja.
Ja.
Zum Beispiel Völkerrecht ja, aber kein Kampismus.
Genau.
Aber nee, ganz offen.
Nee, auf der ganz großen Ebene würde ich sagen, man muss in Europa Sicherheit sehr ernsthaft bedenken und das über Integration als Verteidigungsfähigkeit bei struktureller Nicht-Angriffsfähigkeit oder Nicht-Aggressivität. Das ist für mich der eine Punkt, den man bedenken muss.
Also nicht zu platter Pazifismus.
Genau,
also
genau. Also das durchaus. So. Also die Welt ist gefährlich. Man muss das ernst nehmen. Also so pazifistische Maximalpositionen führen einen irgendwo hin. Das ist aber, glaube ich, auch angekommen. Na, ich glaube, das ist angekommen. Das Zweite ist, der Klimawandel hört nicht auf. Das muss man weiterhin ernst nehmen. Also Dekarbonisierung weiter vorantreiben und das, glaube ich, auch in Stellung bringen gegen das Rüstungsprojekt, was ein Anti-Dekarbonisierungsprojekt ist. Also sozusagen Abrüstung oder vernünftige Rüstung, wenn es sowas gibt, zusammendenken mit Dekarbonisierung. Und der dritte Punkt ist für mich ein vernünftiges Narrativ, selbst wenn es nicht ganz wahr ist, über die Multipolarisierung der Welt finden. Also den aktuellen Umbruch nicht nur als Verlust beschreiben oder nicht nur als Kampf, nicht nur als Kränkung, sondern als etwas anderes. Und da, glaube ich, macht Spanien gerade etwas vor. Das wären meine drei Hauptpunkte, die sich vielleicht auch in linke Positionen, linke Überlegungen übersetzen lassen. Es gibt, glaube ich, bei der Linken vielleicht so zwei, also eine Grunddifferenz. Einmal gibt es dieses moralisch absolute, kompletter Pazifismus, dies, das. Und das andere wäre so eine ganz harte Realpolitik, wo man die Welt eigentlich betrachtet wie John Mearsheimer. Und vielleicht muss man sozusagen daraus weg und wirklich versuchen, realistische, gute Positionen zu entwerfen, die keine Hoffnung mehr legen auf irgendeine große Emanzipation, die von außen kommt. Das war ja so ein linkes Ding, dass man sozusagen nach dem Niedergang des Marxismus eine Hoffnung ins antikulturelle Subjekt legt. Das hat sich auch zerschlagen. Ich glaube, vielleicht mit weniger Hoffnung, aber trotzdem Optimismus, eine vernünftige, grüne, friedensorientierte Außenpolitik. Das ist absolut möglich und es gibt in der Welt dafür ja Abnehmer. So, man kann nach Mexiko schauen, man kann nach Brasilien schauen. Es gibt demokratische, progressive Regierungen überall in der Welt, die das auch wollen. Und eine Mehrheit der Menschen in der Welt will Demokratie, sie will das politisch, sie will das wirtschaftlich. Und für eine Mehrheit der Welt ist der Klimawandel real und man will das bekämpfen. Also die Ziele, für die man sich einsetzt, sind absolute Mehrheitsziele. Das darf man auch nicht vergessen.
Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Einsichten. Das war super. Danke dir.
Dankeschön. We'll be right back.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr am Start wart. Ja, wenn ihr euch für Daniel Mawecki und seine Analysen interessiert, vor allem sein Buch Die Welt nach dem Westen, schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Genau, und wenn ihr das, was ihr hier gehört habt, dann vertiefen wollt, ich kann das Buch von Daniel nur wärmstens empfehlen. So, genau, und vergesst bitte nicht, dieser Podcast hier, der ist getragen durch eine Förder-Community. Mehr als 1400 Menschen geben 3, 6 oder 10 Euro im Monat. Und wir brauchen auch immer wieder neue Mitglieder, damit dieser Podcast hier weiter bestehen kann. Wenn ihr also noch nicht dabei seid und es euch gerade ja finanziell in den Kram passt, dann schließt doch gerne eine Fördermitgliedschaft ab. Geht auf dissenspodcast.de oder klickt euch über die Shownotes zur Förderplattform Steady, ja, und werdet Fördermitglied. Supporten könnt ihr diesen Podcast aber auch dadurch, dass ihr positive Bewertungen auf den Plattformen hinterlasst oder über das bewährte Mittel Mund-zu-Mund-Propaganda erzählt allen Leuten, die ihr kennt, von diesem Podcast oder ja, teilt diese Folge hier auf Social Media. So, das war's dann auch an dieser Stelle von mir. Ich möchte euch Danke sagen fürs Zuhören und bis nächste Woche.